Mahlers Universum. Gustav Mahler im Seitenwechsel-Podcast von Detektor FM. Mit Eva Morland. Präsentiert vom Gewandhausorchester.
Wir haben in den letzten Folgen von den Blechbläsern und Schlagzeugern des Gewandhausorchesters schon gehört, was sie an den Sinfonien von Gustav Mahler mögen, warum sie sie gern spielen. Und da ist schon ganz stark rausgekommen, dass Mahler offenbar wusste, was er tut. Dass er das Orchester gut kannte und einfach unendlich viele Ideen hatte, wie er die Klänge einsetzen und kombinieren kann. Damit man das alles heute noch genauso spielen und aufführen kann, wie Mahler es vor rund 120 Jahren wohl gemeint hat, braucht es entsprechende Noten. Das klingt erstmal banal, aber dahinter steckt eine unheimlich komplexe und aufwendige Arbeit von Musikverlagen. Und da wollen wir in dieser Folge mal genauer drauf schauen und einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ich spreche dazu mit Nick Pfefferkorn, dem Leiter des traditionsreichen Musikverlags Breitkopf und Hertel, wo gerade an einer neuen Gesamtausgabe aller Mahler-Sinfonien gearbeitet wird. Hallo Herr Pfefferkorn.
Hallo Frau Morlang, ich grüße Sie.
Um erst nochmal bei dem zu bleiben, was die Musiker aus dem Gewandhausorchester schon berichtet haben, würden Sie dem zustimmen, dass Mahler einfach richtig gut für Orchester schreiben konnte?
Unbedingt. Mahler gilt als einer der herausragendsten Instrumentatoren, die es überhaupt jemals gegeben hat, weil er natürlich zum einen die Möglichkeit hatte, alle seine Klangideen auch mit den Orchestern auszuprobieren. Mahler galt ja zu seiner Zeit auch als einer der herausragendsten, wenn nicht sogar der herausragendste Dirigent für Orchester und vor allen Dingen für Opern. Und hatte natürlich dann die Möglichkeit, bestimmte Klänge, Klangfarben, Instrumentenkombinationen innerhalb des Orchesters auch durchaus auszuprobieren. Und von daher war er nicht nur ein unglaublich guter Komponist, sondern eben auch ein Instrumentator, der aus der Praxis kam.
Mhm. Und ist es aus heutiger Sicht denn noch einfach nachzuvollziehen, welche Klänge genau er da haben wollte?
Wenn Sie darauf anspielen, wie er zum Beispiel Naturlaute in seinen Sinfonien verarbeitet hat, das kann man relativ gut nachvollziehen, vor allen Dingen anhand seiner Briefe und seiner Aufzeichnungen, auch seiner Gespräche mit Alma und so weiter. Es gibt zum Beispiel eine schöne Anekdote aus der dritten Sinfonie. Da gibt es im ersten Satz, was ja im Grunde dieses Pan-Motiv ist, Pan erwacht und der Sommer marschiert ein. Das sind alles diese programmatischen Hinweise, die sich im Autograph zum Beispiel noch finden.
Falls vielleicht nicht alle wissen, was Autograph ist, also das ist die Handschrift quasi,
genau,
von Mahler selbst.
Das Autograph, Auto selbst, Graph schreiben, ist im Grunde die eigenhändige Handschrift. Ist jetzt doppelt gemoppelt, aber im Grunde das Autograph ist die Handschrift des Komponisten. Und da hat er teilweise eben programmatische Hinweise, gerade bei der dritten Sinfonie, verwendet, die er dann später getilgt hat. Und da gibt es ein Motiv, was von der S-Klarinette und von den Piccolo-Flöten immer mal gespielt wird, wo auch in den Noten steht, ohne Rücksicht auf den Takt des übrigen Orchesters. Und das ist im Grunde, gibt es eine Anekdote, dass er hatte ja das Komponierhäuschen oder zwei Komponierhäuschen und die dritte Sinfonie entstand in diesem Komponierhäuschen in Toblach. Und da soll sich ein Vogel in diesem Häuschen verirrt haben, der dann da drin saß und der die ganze Zeit geträllert und gezwitschert hat. Und das ist wohl angeblich nach Anekdote dieses Motiv, was er da eingebaut hat. Deswegen auch so unrhythmisch. Und wenn man sich die erste Sinfonie mal anschaut, zum Beispiel, die beginnt ja mit einem Streicherflirren in einer zwölffach geteilten Oktave mit Flageolett-Tönen vom Kontrabass bis hin zu den ersten Geigen rauf. Das soll im Grunde das Erwachen der Natur, also ein Urlaut, ein Naturlaut sein, den er da versucht hat, in Töne zu fassen. Und wenn man sich das mal überlegt, das kann man, wer schon mal im Sommer, im Hochsommer auf einer Wiese gelegen hat und am Horizont das so ein bisschen flimmert, oder wenn man über einen heißen Asphalt fährt, sieht man doch mitunter so Sonnenflimmern. Das kann man sich sehr, sehr gut vorstellen, wie die Natur erwacht. Und auch dann mit diesen Urtönen von Englischhorn und Klarinette und Oboen, diese fallende Quarte, das ist schon sehr, sehr spannend. Das konnte er unglaublich gut.
Und Sie haben es eben schon ein bisschen erwähnt, dass er auch manches wieder getilgt hat. Also wie ist er mit seinen eigenen Stücken verfahren, die dann ja oft noch mehrmals aufgeführt wurden und vielleicht auch noch angepasst wurden?
Also Mahler ist ein Komponist gewesen, dessen Musik teilweise als Kapellmeistermusik zu seiner Zeit verschrien war, natürlich aber auch von Neidern, das heißt von Komponisten, die eben diese Möglichkeiten des Ausprobierens und des stetigen daran Feilens nicht hatten. Dazu kommt aber, dass Mahler auch situativ sehr, sehr oft angepasst hat. Also er hat seine Werke aufgeführt mit verschiedenen Orchestern und man kann sehr gut nachvollziehen, wenn man sich die verschiedenen Revisionsstufen anschaut, seiner Sinfonien. Nicht bei allen, aber bei den meisten kann man sehr, sehr gut nachvollziehen, dass er auch situativ eben angepasst hat, wenn der S-Klarinettist zum Beispiel nicht gut drauf war oder bestimmte Töne nicht sauber bekommen hat, dann hat er das eben zum Beispiel in die Flöten oder in die Piccolo-Flöten gelegt. Oder er hat ganz klar auch gesagt, dass bestimmte tiefe Oktaven in den Kontrabässen nur von denjenigen auszuführen sind, die auch diese Kontra-C-Seite, also diese fünfte Seite hatten auf dem Kontrabass. Das war zu der Zeit noch gar nicht so üblich. Da waren die Kontrabässe in der Regel hatten nur 4 Seiten. Heute haben sie eigentlich 5. Oder heute haben sie 5. Oder wenn kein Kontrafagott da war, dann hat er explizit gesagt, dieser Ton muss unbedingt nur vom Kontrafagott gespielt werden und nicht eine Oktave höher, weil er genau wusste, was er für eine Klangwelt wollte. Und man kann gut nachvollziehen, insbesondere auch aus seiner Zeit in New York, wenn ihm Klänge dann doch mit den Situationen des Orchesters nicht gefallen haben. Andersrum auch, wenn besonders gute Musiker oder besonders gute Instrumente in den Orchestern vorhanden waren, dass er dann gesagt hat, das funktioniert hier zum Beispiel mit der S-Klarinette oder mit den Piccolo-Flöten, die er teilweise in unglaubliche Höhen treibt, was sich andere Komponisten einfach nicht gewagt haben.
Mhm. Er hat ja in seiner täglichen Arbeit dann auch ganz viel die Werke anderer aufgeführt, als Musikdirektor, als Dirigent und hat sich da mit den Noten auseinandergesetzt und da teilweise wahrscheinlich auch eingegriffen und angepasst. Können Sie da vielleicht so ein paar Beispiele geben?
Ja, das wird ja in der Musikwissenschaft oder auch gerade von Dirigenten wird das ja so ein bisschen zwiespältig gesehen, ob man sich wagen darf, an einer Instrumentation der Neunten von Beethoven rumzudoktern oder rumzufuschen oder rumzuretuschieren, wie das bei Mahler, spricht heute im Allgemeinen von Mahlers Retuschen in diesen Werken. Aber er hat das bei vielen, vielen Beethoven-Sinfonien gemacht, bei allen Schumann-Sinfonien. Er hat auch Bach-Orchestersuiten anders instrumentiert. Natürlich, das haben auch andere Leute gemacht. Also Ferruccio Busoni zum Beispiel hat ja auch den gesamten Bach im Grunde in einer Weise bearbeitet, wie es dem Zeitgeschmack entsprach. Bei Mahler kam aber hinzu, dass er eben genau Vorstellungen hatte, wie sowas klingen sollte oder könnte im Orchester. Und gemeinhin wird ja auch gesagt, dass zum Beispiel Robert Schumann nicht unbedingt der begnadetste Instrumentator war. Also bei Schumann spielen ganz oft alle alles und da wurschtelt und murmelt und mulmt recht viel im Tutti rum. Wunderschöne Orchesterpass oder wunderschöne Instrumentalpassagen, die einfach im Tutti untergehen. Die hat Mahler sehr transparent mitunter dann herausgearbeitet, indem er sie zum Beispiel von den Fagotten, die dann einfach im Tutti nicht so gut durchkommen, insbesondere wenn es bei Schumann nur 2 waren, zum Beispiel in die Posaunen gelegt hat, um einfach bestimmte Sachen plastischer oder besser hörbar zu machen. Er hat Instrumentationen bei Schumann insbesondere ausgedünnt und bei Beethoven in der 9. Sinfonie genauso. Natürlich fragt man sich heute, sollte man das machen? Darf man das machen? Mahler war einfach ein Praktiker. Der hat einfach gesagt, das ist mir zu leise an der Stelle, das höre ich nicht. Die Fagotte kommen nicht durch. Und ich bin mir relativ sicher, dass es bei ihm ausschließlich praktische Gründe hatte. Oder um ein perfektes Klangerlebnis zu erzielen. Das ist unglaublich plastisch gestaltet. Wenn man das erste Mal hört, denkt man sich, irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber so schön habe ich es noch nie gehört. Und noch plastischer zum Beispiel ist es ganz eindeutig bei dem Anfangsthema der ersten von Schumann, was ja auch zum Beispiel die Einrufmelodie in den großen Saal vom Gewandhaus ist. Und beim Mahler, also in dieser Mahler-Fassung ist sie, glaube ich, eine Quarte tiefer. Das hört man sehr deutlich. Und ich meine mich auch zu erinnern, als diese CD-Produktion gemacht wurde mit Chai und dem Gewandhaus, dass man das eine Zeit lang ausgetauscht hat, diese Einrufmelodie auch für den großen Saal. Und dann viele Leute da standen und sich am Kopf gekratzt haben, Moment mal, das klang doch aber sonst immer anders. Also mit anderen Worten, Mahler war natürlich sehr forsch, aber ich bin ganz davon überzeugt, dass er das nicht gemacht hat, weil er es besser wusste oder weil er denkt, das ist Mist, was die anderen geschrieben haben, sondern dass er einfach wirklich nach einem situativ wirklich guten, plastischen, transparenteren Klangerlebnis gesucht hat.
Als Mahlers Karriere in Leipzig begann, darum ging es hier schon im Podcast in der ersten Folge dieser Mahler-Staffel, da war der Verlag Breitkopf und Härtel in Leipzig schon eine wichtige Institution und war gerade im Aufbau einer ganz wichtigen Partitur- und Orchesterbibliothek. Aus der hat sich Mahler auch als Dirigent Material geliehen für seine Aufführungen. Seine eigenen Sinfonien sind aber zu Lebzeiten bei anderen Verlagen erschienen. Und das Material, das so in den letzten Jahrzehnten benutzt wurde, um Mahlers Sinfonien aufzuführen, das stammt aus den Bänden einer kritischen Gesamtausgabe, die ab 1960 erschien bei verschiedenen Verlagen, unter anderem Universaledition und Peters. Jetzt ist Breitkopf und Härtel gerade dabei, eine neue Gesamtausgabe zu erarbeiten. Da interessiert mich natürlich brennend, was wird da jetzt anders sein? Was weiß man heute, was man damals nicht wusste oder vielleicht was einfach geschmacklich anders gemacht wurde?
Spannend, dass Sie fragen und vor allem diese Einleitung. Natürlich, Mahler war ein großer Fan von Breitkopf und viele oder die meisten seiner Handexemplare zu dieser Zeit von Werken, die er dirigiert hat, die waren natürlich aus der Breitkopf-Partitur- und Orchesterbibliothek. Und Mahler hat sich 1896 eben selbst bei Breitkopf beworben, auf Empfehlung von Arthur Nikisch übrigens. Und diesen Brief haben wir auch vor 2 Jahren erst in unserem Archiv entdeckt, diesen Bewerbungsbrief von Mahler. Und das war zum Beispiel einer der Fehler, die der Verlag um die Jahrhundertwende gemacht hat, Mahler als Komponisten nicht zu akzeptieren und auch als Neutöner abzulehnen. Und man wollte damals auch bei anderen Verlagen, die ihn dann schließlich genommen haben, wollte man keine Hypothek auf Mahler aufnehmen, indem man gesagt hat, man druckt das Orchestermaterial in einer wirklich großen Auflage. Das nur als Nebengleis im Übrigen, dass eigentlich mit den Sinfonien von Gustav Mahler die Idee des sogenannten Leihmaterials überhaupt erst geboren wurde, dass man gesagt hat, wir nehmen das, wir drucken das, aber das lohnt sich nicht, das in so einer großen Auflage herzustellen, weil das nicht verkauft wird. Also ging man hin, hat also eine bestimmte Anzahl von Orchestersets gedruckt oder hergestellt und hat die dann an die Orchester verliehen. Und damit war das Leihmaterial geboren. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden sämtliche Orchester- und Bühnenmateriale übrigens auch, die wurden verkauft. Ganz klar. Und Mahler war mit seinen Sinfonien, auch mit diesen riesig besetzten Orchesterapparaten, natürlich hat man gesagt, der spinnt doch, das wird doch sowieso nicht gespielt. Und wenn, dann braucht man da riesige Orchester dafür. Und im Grunde war es ja auch so, bis eigentlich Mitte des 20. Jahrhunderts, dass Mahlers Werke ganz, ganz, ganz selten gespielt wurden. Und maßgeblich eigentlich für eine Mahler-Renaissance war Leonard Bernstein, oder Bernstein, je nachdem, wie man ihn ausspricht, der Mahlers oder dessen große Liebe Mahler gewesen ist und der sich unglaublich für die Renaissance der malerischen Werke eingesetzt hat und hat ja dann eben mit den New Yorker Philharmonikern und vor allen Dingen mit den Wiener Philharmonikern die ersten Mahler-Gesamteinspielungen überhaupt vorgelegt. Und damit begann die Mahler-Renaissance und damit begann dann auch die Arbeit an dieser von Ihnen angesprochenen kritischen Gesamtausgabe. Und natürlich war damals zu der Zeit, wir sprechen also Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, war man in der Quellenforschung, steckte man noch in den Kinderschuhen. Man wusste von der Mehrheit Mahlers Werken überhaupt nicht, wo sich die Quellen befinden, also wo die Partituren lagen, wo Mahlers Handexemplare seiner eigenen Partituren lagen, wie die Werkgenese überhaupt gewesen ist, wie Mahler seine Werke immer wieder revidiert hat und vor allen Dingen warum. Das hat sich also in den letzten Jahrzehnten erst rauskristallisiert mit dem internationalen Bibliothekenverbund, mit Malerforschern, die also ganz intensiv auch die Quellen zusammengetragen haben. Und gerade bei Mahlers Werken bis heute ist das keinesfalls abgeschlossen, zu sagen, man weiß von allen Partituren, die Mahler benutzt hat, wo sie liegen und wie sie chronologisch einzuordnen sind. Das ist eine Sisyphos-Arbeit. Er hat zum Beispiel ganz oft seine eigenen Partituren gehabt, hat Änderungen eines bestimmten, man muss auch sagen, nicht die Änderungen. Es gab nicht beim Mahler die Änderungen, es kam immer neue dazu. Er hat auch Änderungen wieder zurückgenommen, hat die dann in seine eigenen Partituren übertragen, hat dann diese Partitur zum Beispiel an andere Dirigenten geschickt. Willem Mengelberg nach Amsterdam zum Beispiel hat gesagt, sie müssen unbedingt das, was hier mit roter Dinte, Mahler hat immer Dinte geschrieben, was hier mit roter Dinte eingetragen ist, muss in die Orchester stimmen. Achten Sie unbedingt darauf. Dann sind also diese Handexemplare zum Beispiel zu Mengelberg gegangen, sind dann aber dort verblieben. Mahler hat wieder ein anderes Handexemplar genommen, hat dann wieder Revisionen eingetragen, die teilweise eben nicht vollständig gewesen sind oder ihm sind wieder neue Sachen eingefallen, die er geändert haben wollte. Und Mahler schickte auch dann diese Korrekturen eigentlich recht zuverlässig an seine Verleger und hat darum gebeten, dass unbedingt diese Korrekturen in die neuen Platten einzuarbeiten sind. Das hat man aber eben nur bis zu einem gewissen Stadium gemacht. Man hat dann einfach irgendwann aufgehört. Insbesondere nachdem Mahler verstorben war, hat man aufgehört, die Sachen zu revidieren und seine letztgültigen Korrekturen einzuarbeiten, sodass eben heute oder bis heute eigentlich bei den meisten Werken Mahlers eine Revisionsstufe aufgeführt wird, die nicht Mahlers letztem Willen entsprach. Und wir sind jetzt hingegangen und haben gesagt, wir fangen nochmal ganz von vorne an. Und haben wirklich also Stein um Stein umgedreht, haben versucht, chronologisch minutiös nachzuvollziehen, wann ist welche Partitur zu welchem Dirigenten gegangen, was wurde dann da verändert. Also im Grunde sind Mahlers Werke immer ein Work in Progress gewesen. Und ich bin mir sicher, nicht nur ich, sondern auch die Mahlergemeinschaft ist sich sicher, wenn Mahler heute noch leben würde, dann hätte er nicht nur seine 10. Sinfonie natürlich hoffentlich vollendet, hätte vielleicht sogar eine 11. und eine 12. geschrieben, aber er würde vor allen Dingen mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit immer noch an seinen Sinfonien feilen und rumdoktern und seine Instrumentation perfektionieren, weil er ein absoluter Klangperfektionist gewesen ist. Spannend wäre auch gewesen, das ist natürlich jetzt rein hypothetisch, aber wie wäre er damit umgegangen mit der neuen Bauart von Instrumenten, mit den Möglichkeiten, die zum Beispiel dann die Ventilhörner der nächsten Generationen geboten haben, so wie wir sie heute kennen, hätte er dann noch ganz andere Klangfarben vielleicht ins Orchester gebracht, wie das ja zum Beispiel dann auch Richard Strauss gemacht hat, der ja dann 1949 verstorben, noch ganz andere klangliche Möglichkeiten miterlebt hat. Ist unglaublich spannend, aber zu Ihrer Frage eigentlich, wir haben noch mal ganz von vorne angefangen. Und die erste ist Sinfonie und die vierte sind jetzt veröffentlicht. Und gerade gestern habe ich die Freigabe gegeben für die dritte Sinfonie, für den sogenannten Aushänger. Das heißt, gedruckt ist sie, jetzt wird sie nur noch gebunden und dann kommt im März für die dritte Sinfonie veröffentlicht. Im Übrigen der größte Stapel an Noten, den wir jemals im Verlag hatten für ein einzelnes Werk, das sind 2600 nur Stimmenseiten, Orchesterstimmen. Und damit sind die Streicher nur einfach gemeint. 2600 Seiten.
Oha. Können Sie denn sagen, wie lange dann insgesamt die Arbeit an dieser Gesamtausgabe dauert, noch dauern wird?
Ja, also wir haben uns vorgenommen, wir machen alle Sinfonien, also alle 9,5. Von der 10. gibt es ja eben, die ist ja leider nicht vollständig, plus das Lied von der Erde. Und wir haben uns vorgenommen, jedes Jahr einen Band zu veröffentlichen. Bisher sind wir gut dabei. Also wir haben jetzt 19 erschien die erste Sinfonie, 20 die vierte, jetzt 21 kommt die dritte. Und das Lied von der Erde sind auch die Orchesterstimmen bereits, ich glaube, in der zweiten Korrekturfahne schon. Also die wird dann Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres erscheinen. Es ist natürlich mit der Quellenlage wird es nicht einfacher. Also es gibt dann bestimmte Werke, da sind dann zum Beispiel 5. Sinfonie, da sind die Quellen auch teilweise so verstreut und so, dass man so sehr, sehr schwer rankommt. Wir haben jetzt also eine bestimmte Reihenfolge festgelegt, insbesondere von denjenigen Werken, wo es eben in dieser neuen kritischen Gesamtausgabe noch keinen Band gab oder gibt, die ja auch teilweise eben schon wieder überholt sind. Aber wenn man das mal rechnet, also man muss 11 Jahre muss man schon rechnen, wahrscheinlich mit Verzögerung, mit denen zu rechnen ist, rechne ich eher mit 12, 13 Jahren, bis das beendet ist.
Das ist schon ein ordentliches Projekt, das Sie noch eine Weile begleitet. Ja, dann vielen Dank für diese total interessanten Einblicke hinter die Kulissen der Verlagsarbeit. Vielen Dank, Nick Pfefferkorn.
Ja, sehr gerne und danke, dass Sie sich dafür interessiert haben.
Mahlers Universum. Gustav Mahler im Seitenwechsel-Podcast von Detektor FM. Mit Eva Morland. Präsentiert vom Gewandhausorchester.